355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
Die 10 Besten der Lausitz 2023. Vor wenigen Wochen haben wir auf Radio Cottbus ganz besondere Menschen für ganz besondere Leistungen geehrt. Der Künstler Martin Schüler war für seinen ersten Kinderschutzpreis der Lausitz der Sieger der Wahl. Aber nur ganz knapp dahinter ist eine junge Frau gelandet. Noch keine 30 Jahre alt und trotzdem bereit für eines der schwersten Ehrenämter, die man sich vorstellen kann. Notfallseelsorgerin. Lydia Köhler trifft Menschen in ihren schlimmsten Momenten. Dann, wenn sie den Boden unter den Füßen verlieren, wenn der plötzliche Tod von geliebten Menschen zu verkraften ist. Dann, wenn es kaum Trost und oft kein einziges richtiges Wort gibt. Dann ist sie da, als eine der wenigen in der Lausitz, die dafür in ihrer Freizeit bereit sind. Warum sie das macht, was sie als Notfallseelsorgerin tut und warum sie kein Engel in der Not sein will, das erzählt Lydia Köhler jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Lydia Köhler, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke schön, dass ich da sein darf.
Ja, aber sehr, sehr gern mit einem ganz besonderen Thema, Notfallseelsorgerin. Viele haben da sicherlich schon mal von gehört, die haben diesen Begriff schon mal gehört. Aber es geht wahrscheinlich vielen auch so, dass sie gar nicht so richtig wissen, was ist denn das? Wenn jemand noch nie davon gehört hat, wie würdest du es ihm erklären?
Kurz und knapp, Erste Hilfe für die Seele.
Ah, das ist einfach erklärt, aber wann ist denn diese Erste Hilfe für die Seele durch euch Notfallseelsorger notwendig?
Also mein Teamleiter sagt immer, wenn nichts mehr zu tun ist, ist noch richtig viel zu machen. Das heißt, wenn für Einsatzkräfte jetzt in einem Unfall oder in einer häuslichen Angelegenheit nichts mehr zu tun ist für eine Person und es sind Hinterbliebene, dann kommen wir und kümmern uns um diese. Oder auch um Augenzeugen, die dann bei einem Verkehrsunfall oder bei einem Arbeitsunfall etwas mit angesehen haben. Das Ereignis ist vorbei, aber diese sind wahrscheinlich durch so eine starke Belastungssituation geprägt und dann kommen wir auch.
Ja, es geht also offensichtlich um den Kopf, obwohl es heißt ja Seelsorger. Die Seele kann man ja nicht sehen, da weiß man nicht so richtig, gibt es die wirklich oder nicht. Woher kommt denn dieser Begriff dann?
Das kann ich nicht sagen. Er kommt aus der Kirche, aber ich habe keine Konfession, deshalb kann ich mich dazu wirklich nicht äußern.
Aber es ist wie so ein, eine eher schon psychologische Hilfe, eine seelische Unterstützung, so kann man sagen.
Genau.
Ja. Dann lernt ihr also Menschen permanent in schrecklichen Situationen kennen. Ist einem das klar, wenn man das anfängt?
Ja, also bevor man überhaupt in die Grundausbildung kommt, gibt es ein Gespräch mit der Teamleitung. Und mein Teamleiter sagt immer, die versuchen bewusst, uns richtig Angst zu machen, um zu gucken, ob es uns bewusst ist, was wir dort leisten werden. Und ja, natürlich ist das nicht zu vergleichen mit einem Einsatz, aber auch in der Grundausbildung wird man schon mit einigem konfrontiert und
Da kann ich mir vorstellen, dass das eine Geschichte ist, da sagen viele, die jetzt zuhören, oh Gott, um Gottes Willen, das wäre ja gar nichts für mich. Du hast dich mal bewusst dafür entschieden. Warum denn?
Also erstmal, du hast vollkommen recht, die meisten sagen als ersten Impuls immer, ich könnte das nicht. Also grundsätzlich wollte ich in meiner Freizeit etwas Sinnvolles tun. Ich wusste aber nicht was. Und irgendwann eines Nachts konnte ich einfach nicht schlafen, habe durch Facebook gescrollt und habe den Aufruf von dem Notfallseelsorgeteam Cottbus-Spree-Neiße gesehen und habe mich dann noch in der gleichen Nacht an den Teamleiter gewendet und dann ging bei mir tatsächlich alles ganz schnell.
Ja. Aber wusstest du, worauf du dich einlässt? Hast du das wirklich schon, war dir das ganz klar?
Jein. Also ich habe mich informiert, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großes Spektrum ist, welches wir abdecken. Also es gibt ganz viele verschiedene Indikationen, wo wir hinzugerufen werden können. Das war mir nicht bewusst, aber ich wusste, es geht um stark traumatisierende Situationen.
Ja, was gehört dazu? Jetzt sind wir natürlich neugierig. Was ist dieses große Spektrum?
Also wie vorhin schon erwähnt, Verkehrs-, Arbeitsunfälle, erfolglose Reanimationen, Menschen in psychischen Krisen, Suizidversuche oder tatsächlich beendete Suizide, Wenn es um plötzlichen Kindstod geht oder auch im Krankenhaus werden wir durchaus hinzugezogen. Wenn es darauf hinausläuft, dass jemand verstirbt nach einem Unfall oder sonstiges. Genau, manchmal sind wir auch für Einsatzkräfte da, wenn das Einsatznachsorgeteam nicht so schnell zur Stelle sein kann wie wir. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen was vergessen, aber es ist wirklich sehr viel.
Ja, Ausnahmesituationen jeglicher Art, so könnte man es ja fast nennen.
Genau.
Ja. Nun bist du keine Psychologin. Was bist du denn?
Also hauptberuflich bin ich PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, und ich arbeite in einer öffentlichen Apotheke in Lübben.
Also nun muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was PTAs lernen, aber ich könnte mir vorstellen, ja, halb psychologische Betreuung in Notsituationen, das wird vermutlich nicht dazugehören. Wie kommst du denn darauf, dass du das kannst?
Ja, also im Apothekenalltag habe ich ein Händchen für besondere Persönlichkeiten. War schon immer so. Und auch im privaten Umfeld hat sich das ergeben, dass ich halt in solchen Situationen häufiger hinzugezogen worden bin, wenn Menschen nicht weiter wussten. Und ich hatte halt selbst auch ein Erlebnis gehabt, wo ich die Notfallseelsorge sehr gut hätte gebrauchen können. Und ich finde es so wichtig, dieser Verarbeitungsprozess bei solchen belastenden Ereignissen. Man kann sehr vielem vorbeugen. Also es kann ja sehr viel daraus resultieren, negativ für betroffene Personen, und da sollte keiner alleine sein.
Ja, also Traumata oder
posttraumatische
Belastungsstörung. Ja, da hört man ja viel auch, insbesondere auch von Rettungskräften selbst, ne, die dann, oder auch Soldaten, die das später dann bekommen, die ja eine frühzeitige Betreuung wahrscheinlich gebraucht hätten. Wer ruft euch?
Grundsätzlich werden wir über einen Pieper alarmiert. Das macht die Leitstelle der Lausitz, und uns fordern Einsatzkräfte wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst an.
Also die wissen, dass es euch gibt, und dann...
Genau. Entweder sie spüren schon vorher, okay, es wäre gut, wenn wir einen Notfallseelsorger dabei hätten. Zum Beispiel die Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten. Da begleiten wir die Polizei. Diese haben halt die schwere Aufgabe, die Todesnachricht zu überbringen. Und wir bleiben, wenn gewünscht, bei den... betroffenen Personen.
Ja. Genau. Okay. Aber ihr seid nicht diejenigen, die es aussprechen. Nein. Ihr seid nur im Hintergrund und derjenige, der es dann erfährt, Hilfe brauchen oder Beistand, sag's jetzt mal so, dann seid ihr da.
Genau.
Was macht man da? Also ich würde es jetzt mal ganz praktisch. Ich meine, man ist ja in der Regel, ja, jemand wie ich, der kann mit solchen Dingen ja ganz schwer umgehen, weil ich weiß gar nicht so richtig, wie soll ich mich denn verhalten? Soll ich jetzt reden? Soll ich einfach nur schweigen? Soll ich jemanden auf die Schulter fassen? Ich wüsste es gar nicht. Woher wisst ihr denn das?
Intuition. Das habe ich aber auch erst gelernt. Am Anfang bei den ersten Einsätzen dachte ich auch, woher weiß ich denn, dass ich jetzt was sage? Wann berühre ich die Person? Aber es kommt einfach. Und viele denken, wir kommen, um zu reden. Nein, wir kommen, um diese schlimme Situation mit den Personen auszuhalten. Und wenn diese lieber schweigen wollen, dann machen wir das. Wenn sie reden wollen, machen wir das. Genau. Und grundsätzlich geht es uns auch darum, diese Starre, die man dann hat, sei es, man kann nicht reden, man ist total wütend, man ist traurig, dass wir die Leute wieder in die Handlung bringen. Sei es nur das Befüllen eines Glases mit Wasser. Da, ja, solche kleine, ja, so eine Kleinigkeiten können sehr gut helfen, einfach für die Person wieder ein bisschen Fuß fassen zu können. Ja.
Ja. Und kann ich mir vorstellen, dass das in keinem Schulbuch steht. Da gibt es wahrscheinlich keine Fibel, wo man nachlesen kann, in dem Fall machst du das und in dem Fall machst du das.
Nein. Also ich kann sagen, man macht es einfach, man spürt es einfach. Mhm. Also zum Beispiel überbringen Todesnachricht, da hast du ja gefragt, Wie macht man das? Ja. Also ich kann ja von einem Einsatz erzählen, der ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich mit der Polizei zu einer Mutter gefahren, deren Sohn verstorben ist bei einem Unfall. Und die Polizei hat sich vorgestellt, hat mich vorgestellt, und wir haben uns dann erstmal hingesetzt. Die Polizei hat gesagt, setzen Sie sich am besten mal hin. Und ich habe mich einfach mit direkt neben diese Frau gesetzt. Die Polizei hat mit dieser gesprochen. Und sie fing dann an, so mit den Händen zu zittern, so Taschentuch zu greifen. Und ich habe ihr einfach meine Hand angeboten und die hat sie dann auch ergriffen. Und manchmal spürt man das auch, wenn diese Menschen noch mehr körperliche Zuwendung brauchen. Und dann lässt man sich darauf ein. Also ich bin kein Mensch, der sagt, oh, ich stehe total darauf, mich bei jeder Verabschiedung zu umarmen mit Freunden oder Familie, ja, bin ich okay. Nicht der Typ für. Aber in so einem Einsatz, wenn die dann kommen und einen in die Arme fallen, dann nimmt man sie gerne in den Arm. Ja.
Ja. Situationen, in die man eigentlich überhaupt nicht kommen will. Ne? Also was du gerade schilderst, das ist doch etwas, wo man sagt, um Gottes Willen, das will ich auf keiner Seite dieses Tisches jemals erleben. Und du bist aber da dabei. Was macht das mit dir?
Also bisher hat mich nichts negativ geprägt. Mhm. Ich persönlich kann aus meiner Zeit bei der Notfallseelsorge sagen, ich habe mich persönlich verändert. Ich gebe viel mehr Wert auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition. Ich vertraue auf meine Empathie und vom Wesen her bin ich ruhiger geworden.
Na.
Ja, das hat sich bisher getan.
Ja, das klingt jetzt nicht negativ. Es klingt danach, dass wenn du trotz dieser Ausnahmesituation, dieser furchtbaren Ereignisse, bei denen du ja mit dabei bist, zumindest, also du bist ja nicht Augenzeuge des Unfalls beispielsweise, aber du bist sozusagen Augenzeuge dessen, was danach passiert. Das klingt aber jetzt bei dir danach, dass du das ganz gut von dir trennen kannst.
Genau. Also nach einem Einsatz fahre ich nach Hause, dann in der Regel esse ich oder trinke ich etwas, dann schreibe ich das Einsatzprotokoll. Und in der Regel ist das dann für mich erledigt. Wenn ich spüre, okay, irgendwas belastet mich dann noch irgendwie, sei es Enttäuschung, Trauer, Wut, sonstige Gefühle, dann hat man die Möglichkeit, in einer Supervision in der Gruppe mit einem externen Psychologen darüber zu reden.
Ah ja, also auch du kannst psychologische Hilfe, wenn du sie brauchen würdest, in Anspruch nehmen.
Genau.
Ja. Dieses Einsatzprotokoll, warum schreibt man das? Du hast es gerade geschildert. Warum muss das sein? Ist es eine gesetzliche Vorschrift oder dient das auch der Verarbeitung?
Ich würde sagen, beides.
Aha, okay.
Ja. Mhm. Auch wenn man dann später nochmal irgendwie was reflektieren möchte, was man vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm hat, kann das sicherlich auch bei einem eigenen Verarbeitungsprozess helfen. Ja.
Ja.
Aber jede Einsatzkraft muss ja Protokoll führen. Ja.
Ja.
Wir auch.
Wie groß ist denn die Gruppe der Notfallseelsorger, über die wir hier sprechen, in Cottbus, Spree-Neiße? Wie viele sind das da?
Ich glaube 16.
Ah ja, das sind gar nicht so viele, ne?
Nein.
Oh.
Nein.
Aber das ist ja auch das Problem. Wir hatten ja mit dir auch ein Interview geführt, als du nominiert warst für die 10 Besten der Lausitz. Da bist du ja auch mit ganz vorne gelandet. Mhm. Und da haben wir ja auch miteinander gesprochen. Da hast du in diesem Interview gesagt, es geht dir gar nicht so sehr um dich.
Nein. Also mir war von Anfang an klar, also grundsätzlich konnte ich das Ganze überhaupt nicht glauben.
Ja, das geht vielen so.
Ja, aber als ich dann die Chance bekommen habe, zu mehreren Menschen zu sprechen und ich wusste, es werden mehrere Menschen hören, sei es hier über Radio Cottbus oder auch auf der Bühne, da war mir eigentlich klar, Werbung.
Ja.
Ja.
Klar.
Also darum geht es mir primär.
Dass es vielleicht wieder jemanden gibt, der es nicht durch Facebook erfährt, sondern jetzt durchs Radio und sagt, Mensch, das wäre wirklich was für mich, denn ich kann mir vorstellen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, in deinem Freundeskreis, trotzdem die alle gesagt haben, Lydia, das ist toll, was du machst, gab es keinen, der das jetzt auch nachgemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, so viele Leute kommen bei euch da nicht dazu. Ist das ein großes Problem? Ich nehme an, ja.
Ja.
Ja. Ihr braucht Nachwuchs, ihr braucht Menschen.
Genau, definitiv. Aber man muss halt auch einiges mitbringen.
Ja.
Also abgesehen von der Persönlichkeit, dem eigenen Charakter, man muss die Grundausbildung auch bestehen. Die Leiter der Grundausbildung geben eine Empfehlung und die merken ja auch, ist jemand dafür geeignet oder nicht. Und dann kann es sein, dass man halt diese Grundausbildung nicht erfolgreich absolviert. Dann darf man auch keine Notfallseelsorge ausüben. Man braucht ein eigenes Auto. Mhm. Das ist Grundvoraussetzung. Wir fahren unsere Einsätze mit dem eigenen PKW.
Ah ja, okay.
Genau.
Ja, spannend. Grundsätzlich sehr, sehr spannend, beeindruckend. Und ich muss auch sagen, ich habe größten Respekt vor dir. Du bist noch keine 30. Wir haben es noch gar nicht erwähnt. Du bist noch keine 30 und hast dir, ich sag das mal platt, sowas ans Bein gebunden. Also großen Respekt vor dir. In deinem Umfeld, wie reagieren die Leute? Sagen die Lydia, bist du verrückt, sowas zu machen? Oder klopfen die dir auf die Schulter und sagen, oh toll? Oder wie haben die reagiert, als du zum ersten Mal erzählt hast, ich bin jetzt Notfallseelsorgerin?
Der erste Satz war, ich könnte das nicht.
Mhm.
Aber jeder findet das toll, weil keiner in so einer wirklich schlimmen Situation alleine sein möchte. Und die meisten Menschen, ich denke mal auch du, wirst sicherlich schon mal etwas in deinem Leben erlebt haben, wo du nicht hättest gerne allein sein wollen.
Ja, definitiv, klar.
Ja. Und das ist die Frage, die ich dann einfach an diese Freunde, Familie, Arbeitskollegen stelle. Und dann sagen die, ja.
Ja.
Und freuen sich darüber, dass es so etwas überhaupt gibt.
Ja. Und trotzdem hast du wahrscheinlich aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht gleich 5 neue Notfallseelsorger akquiriert, oder? Haben da Leute gesagt, da mache ich mit?
Nein.
Nee.
Es gibt eine Person, die lebt aber nicht in Cottbus, die hatte sich vorstellen können, Notfallseelsorgerin in einem anderen Bundesland zu werden, aber es gibt bestimmte Voraussetzungen. Und dazu zählt auch eine stabile Psyche.
Mhm.
Und ja, die hat sie nicht und das ist essentiell.
Ja.
Also, ja.
Ja. Also ich nehme dann an, wenn du das so sagst, da darf dann bei euch oder kann bei euch dann auch nicht jeder mitmachen, der jetzt sagt, Mensch, habe jetzt hier gerade eine Sendung am Radio gehört, mach das jetzt auch.
Doch.
Doch? Okay.
Genau. Also die Teamleitung, also der Teamleiter und die stellvertretende Teamleitung führen ein längeres Gespräch mit diesem Anwärter, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Mhm. Dann wird dieser dem gesamten Team vorgestellt und wir haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die Person so ein bisschen einzuordnen und dann, wenn wir uns für diesen Menschen entscheiden in unserem Team, wird dieser dann zur Grundausbildung angemeldet.
Mhm. Die läuft dann neben dem normalen Job, weil ne? Das ist ja ehrenamtlich, was du machst.
Genau.
Ja. Okay, das sind dann Stunden oder Wochen, Monate?
Wie über 100 Stunden.
Über 100 Stunden. Okay, und was lernt man da?
Nicht jeder Kurs ist gleich aufgebaut. Also ich kann nur aus meinem berichten.
Ja.
Wir haben so die Basics in Sachen Traumapsychologie.
Ja, und Bewältigung wahrscheinlich. Noch.
Genau.
Ja.
Generell diese Stufen innerhalb eines Verarbeitungsprozesses, wenn man etwas nicht glauben kann. Also es gibt ja verschiedene Stadien. Die haben wir besprochen, woran wir erkennen, dass eine Person eigentlich gefährdet ist. Also man sagt ja so, die ganz ruhigen, starren, die einfach nur dastehen, die sind eher betreuungswürdig als die Menschen, die die ganze Zeit ihre Gefühle rauslassen.
Okay.
Also wenn es jetzt eine große Situation wäre, wo man wirklich ganz klar priorisieren muss, wenn jetzt ein Großschadensereignis ist mit mehreren tausend Menschen und die müssen nur mal kurz begutachtet werden. Also das wäre halt eine Situation, wo nicht nur die Notfallseelsorge anwesend ist, sondern auch andere Menschen aus dem gesamten Bereich psychosoziale Notfallversorgung. Und man kann mit jedem nicht 10, 15 Minuten sprechen, wenn mehrere tausend Menschen betroffen sind. Und sowas lernt man dann so ein bisschen einzuschätzen, wie man redet. Es wird auch direkt so Hinweise gegeben, was Du-Du ist. Also viele denken ja bei einem Einsatz, wir kommen sofort und nehmen die Menschen einfach in den Arm.
Okay.
Das ist natürlich nicht so.
Ja.
Aber dieses Bild wird häufig vermittelt. Also ja, und wir müssen halt ganz viel durch uns selbst lernen. Also die Frage, was wäre für mich hilfreich in diesem Moment als Betroffene? Was wäre nicht so förderlich? Das haben wir in ganz verschiedenen Rollenspielen gemacht und somit bekommt man auch direkt ein Gespür dafür, was richtig sein kann.
Ja.
Und ganz viele Rollenspiele.
Ja. Ah, okay. Also dann untereinander, ihr bei euch, ihr helft euch dann gegenseitig, ihr lernt voneinander.
Genau, also mal ist man eine betroffene Person, mal der Notfallseelsorger, mal Einsatzkraft. Und zum Ende dieser Grundausbildung gibt es dann sowas wie eine richtige Übung mit Einsatzkräften, wo dann tatsächlich etwas inszeniert wird.
Mhm.
Das war bei mir am Tagebau. Und da ist ein Feuerwehrfahrer über einen Menschen gefahren. Es waren zu betreuen die Einsatzkraft, die Augenzeugen und die Familie.
Mhm.
So wie das halt auch wirklich passieren
könnte, ja. Mhm.
Genau, also man bekommt ganz viel an die Hand.
Ja. Für wen ist denn das was? Was würdest du sagen? Also wer ist derjenige, wer ist diejenige, wo du sagst, Mensch, wenn ihr so einen Beruf habt oder wenn ihr solche Gedanken habt, so eine Veranlagung vielleicht in euch spürt, dann überlegt euch doch mal, Notfallseelsorger zu werden.
Ich denke nicht, dass der Beruf entscheidend ist. Mhm. Wir haben eine große Palette an verschiedenen Berufstätigen im Team. Wir haben auch schon Menschen im Ruhestand im Team. Also das ist, denke ich mal, nicht entscheidend, der Wille.
Ja.
Die Überzeugung, dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist, die Bereitschaft, etwas ja in seiner Freizeit zu tun. Also der Bereitschaftsdienst wird 24 Stunden erfüllt. Mhm. Man muss 24 Stunden bereit sein, sich in unterschiedlichste Situationen zu begeben. Die kennt man nie. Natürlich hat man die Möglichkeit auch zu sagen, nein, ich spüre dieser Einsatz, ich kann das nicht. Dann hat man immer die Möglichkeit, das an jemanden anderen abzugeben. Aber grundsätzlich muss natürlich die Bereitschaft da sein, nachts um 2 in irgendeinen Wald zu fahren. Ja. Beispielsweise als Horrorszenario. Ist in der Regel nicht so häufig der Fall, aber das ist das, was zum Beispiel gefragt wurde, als ich mich vorgestellt habe, ob ich dazu bereit wäre.
Ja. Gibt es Situationen, in die du nicht möchtest, aus deiner Geschichte vielleicht irgendwas, wo du sagst, nee, also wenn so ein Einsatz kommt, den würde ich ablehnen? Oder sagst du, alles ist machbar?
Letzteres.
Ja.
Natürlich, wenn ich jetzt die Alarmierung bekomme, mit der Leitstelle rede und erfahren würde, ich kenne die Person, dann würde ich zum Beispiel sagen, nein, ich kann das nicht. Aber für mich gibt es Stand jetzt gerade keine Indikation, wo ich sagen würde, nein, lehne ich ab.
Das ist was Interessantes, was du gerade gesagt hast. Man denkt ja eigentlich, wenn man jemanden kennt, dann kann man ihm besser helfen. Ihr kennt die Leute ja nicht. Und lernt ihr sie dann über dieses Ereignis wirklich kennen oder seid ihr wirklich nur in diesem einen kleinen Moment da, in dem Schockmoment?
Beides.
Ah ja.
Tatsächlich. Also ich hatte letztes Jahr zu Ostern einen Einsatz gehabt. Ich war viele Stunden bei der Familie. Wir sind aufs Du gekommen. Wir haben über alles gesprochen. Es gab wirklich jede Emotion in der Zeit. Und ja, also wir sind auch tatsächlich nach diesen Stunden irgendwie eine Einheit geworden. Natürlich nur für diesen Tag.
Für den Moment.
Genau, für diesen Moment. Aber da, also die haben mir alles erzählt. Und bei manchen Menschen, die kann man einordnen oder einschätzen. Aber natürlich gibt es auch Einsätze, wo man sagt, okay, ich habe das mit der Person ausgehalten, sie musste nicht allein sein, aber zwischenmenschlich ist da vielleicht nicht so viel passiert, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja. Nun sagt der Begriff ja schon Notfallseelsorge, ihr seid wahrscheinlich dann auch nicht in der Nachsorge oder irgendwie sowas, ihr seid ja keine Psychologen, also es ist wirklich nur, ihr geht da rein in die Situation wahrscheinlich und sofort wieder raus.
Genau, wir können noch erklären, wie es weitergehen könnte. Wir können auch Anlaufstellen nennen. Das ist durchaus eine Sache, die häufig vorkommt. Aber nach diesen Stunden hat sich das dann auch in der Regel erledigt. Es sei denn, es ist ein Ereignis, was über mehrere Tage geht, weil verschiedene Instanzen der Familie benachrichtigt werden muss. Ah, okay. Man weiß, dass eine psychisch instabile Person mit dabei, eine sehr alte Person, die allein ist. Da kann man eventuell mit den Teamkollegen, der oder die den Einsatz, den Bereitschaftsdienst am Folgetag übernimmt, da kann man sich absprechen. Aber sonst sind wir halt wirklich nur in diesem Moment da.
Ja, also wie so ein Engel, der auftaucht und wieder weggeht. Ist das ein gutes Bild?
Ich glaube nicht.
Nee.
Nein.
Weil?
Das klingt so groß.
Mhm. Also aber das, was ihr macht, ist doch groß.
Auf jeden Fall, aber ich würde mich nicht als Engel in dieser Situation beschreiben.
Mhm.
Eher, also die Personen, die sind in so einer schrecklichen Situation, die drohen an ihren Emotionen zu ersticken, zu ertrinken, wie auch immer, mit ihrer Hoffnungslosigkeit, Fassungslosigkeit und dann ist man halt der Fels in der Brandung, damit diese Person halt nicht untergeht. Beziehungsweise ist das Bild, was ich habe.
Ja, Fels in der Brandung. Okay,
genau.
Das ist offensichtlich das bessere Bild. Du hast vorhin gesagt, dass du das ja nicht hauptberuflich machst. Du bist nominiert worden für deine ehrenamtliche Arbeit, für dein ehrenamtliches Engagement, für die besten 10 der Lausitz. Du brauchst offensichtlich einen Arbeitgeber, der dafür Verständnis hat. Hast du den? Das konntest du doch gar nicht wissen in der Nacht, wo du dich entschieden hast.
Ganz genau, aber seit 1.4.2023 habe ich einen Arbeitgeber und auch ein wunderbares Team, die das in voller Gänze unterstützen.
Okay, darf man die nennen? Wer ist denn das?
Mein Arbeitgeber ist Wolfgang Büttner in Lübben. Er hat 2 Apotheken.
Ah ja,
genau.
Okay.
Und er unterstützt das halt wirklich von Anfang an. Das wurde sogar in unserem Vertrag festgehalten. Oh. Das war mir sehr wichtig, dass mein Arbeitgeber mich da unterstützt. Und er macht auch ein paar Zugeständnisse. Also ich darf das auch sagen. Ich bekomme Sonderurlaub von ihm im Jahr ein paar Tage. Mhm. Und diese nutze ich dann für eine Zusatzausbildung beispielsweise. Dieses Jahr habe ich die Führungskräfteausbildung in Eisenhüttenstadt in der Feuerwehrschule gemacht. Und dafür musste ich nicht meinen gesamten Urlaub nehmen, sondern habe ein paar Tage Sonderurlaub bekommen und den Rest dann selbst aufgestockt. Aber das ist völlig in Ordnung.
Ja.
Also die sind super interessiert. Also wir haben auch eine App, worüber man so ein bisschen was mitbekommt über den Katastrophenschutz. Und die fragen da sehr gerne nach. Und die versuchen auch selbst manche Dinge anders zu sehen. Das ist einfach toll.
Ja.
Und ich weiß auch, wenn ich keinen Bereitschaftsdienst habe, aber ich würde angerufen werden, Lydia, wir brauchen noch jemanden, das und das ist passiert, kannst du? Ich weiß, dass ich kann. Es gibt Arbeitgeber, die sagen nein, aber dort kann ich's.
Ja.
Wenn es so sein würde. Aber wir haben halt auch da im ersten Gespräch darüber gesprochen, ob man vielleicht schon mal selbst in der Situation war, einen Notfallseelsorger zu brauchen. Und da hat man nochmal ein anderes Verständnis dafür.
Ja.
Und ich bin absolut dankbar dafür.
Ja. Sehr, sehr schön. Also ich finde es auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, die du da mitbringst. Und auch toll, dass du nominiert wurdest. Und auch vor allem toll, dass so viele Radio Cottbus-Hörer gesagt haben, die wählen wir ganz nach vorne. Also das ist wirklich eine Geschichte. Es gibt Dinge bei uns in der Lausitz, da weiß man manchmal viel zu wenig darüber. Und das ist schade. Und ich glaube, das ist schön, dass wir heute darüber gesprochen haben. Gibt es noch etwas, was du gerne unbedingt loswerden wolltest? Weil du hast ja gesagt, dass du diese Nominierung und den Platz gar nicht für dich wolltest, sondern für das Ding an sich.
Genau, für das Ehrenamt, für die Notfallseelsorge. Ja, wenn man das Gefühl hat, ich kann mir das vorstellen, einfach machen. Mehr als, nein, du bist dafür nicht geeignet, kann es nicht geben. Mhm. Und selbst wenn es das gibt, hat man trotzdem schon ganz viel gelernt. Also wenn man denkt, dass man damit umgehen kann, dass man das aushalten kann, einfach machen. Mehr als feststellen, dass es doch nicht seins ist, gibt's nicht.
Ja. Wo kann man sich hinwenden? Findet man eine Webseite oder so? Gibt's sowas?
Genau, einfach Notfallseelsorge Brandenburg eingeben und dann wird man zu den unterschiedlichsten Teams geführt. Und dann wendet man sich bei uns an Bernd Puhlmann oder Carina Kluge. Das ist unsere Teamleitung. Und dann gibt's dort das erste Gespräch.
Dann wünschen wir euch, dass es jetzt irgendjemanden gibt, der so reagiert, wie du damals reagiert hast, als du davon gehört hast und der sich vielleicht doch das vorstellen kann und vielleicht euer Team von aktuell wohl 16 Notfallseelsorgern verstärkt. Danke, dass du da warst und dir toi 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 und vor allem auch immer, dass du alles gut verkraftest.
Ja, danke schön, das hoffe ich auch. Ja.
Das war 0355, der Cottbus-Podcast und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf radiocottbus.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud oder du hörst uns als Radioshow. Hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.